Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, viele Menschen leben in Beziehung auf Gott in einer großen Unsicherheit. Sie sagen, naja, ob es Gott gibt oder nicht, ja, weiß man nicht, könnte sein, könnte auch nicht sein. Die einen glauben es halt, die anderen glauben es eben nicht. Wie sehen Sie das? Wie siehst du das? Weißt du genau, ob es Gott gibt? Ein Christ wurde mal gefragt, woher weißt du das eigentlich, dass es Gott gibt? Seine Antwort, ich habe heute Morgen noch mit ihm gesprochen. Natürlich gibt es auch Argumente für den christlichen Glauben, dass die Bibel die Wahrheit ist, all dieses. Und das ist auch richtig und da gibt es auch gute Argumente und das ist sehr hilfreich. Aber das stärkste Argument ist oft die eigene Erfahrung. Dass ich erfahre, Gott ist da. Ich kann mit ihm reden. Er ist gegenwärtig. Und dann hilft das gegen allen Zweifel. Also ich zweifle nicht daran, dass es unseren Presbyter Wolfgang Post gibt. Er hat uns schließlich gerade begrüßt. Ne? Und ich habe auch mit ihm geredet. Also keine Frage. Wir haben heute den dritten Teil unserer Predigtreihe über den Propheten Joel. Und das Thema von Joel ist Umkehr. Und darum ist das auch das Thema unserer Predigtreihe. Kehrt um. Was motiviert uns zur Umkehr? Wir sahen im ersten Teil Gottes Gericht. Wir sahen im zweiten Teil Gottes Gnade. Und heute haben wir ein drittes, warum es gut ist und was uns motiviert, dass wir uns neu Gott zuwenden, nämlich die Erfahrung. Und dazu lesen wir heute das dritte Kapitel aus dem Propheten Joel, recht kurz, 5 Verse. Und nach diesem, so sagt Gott, will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den Entronnenen, die der Herr berufen wird. Amen. Thema für heute, kehr um, weil Gott erfahrbar ist. Wie können wir Gott erfahren? Zwei Erfahrungen sehen wir in unserem Text. Zum einen die Erfahrung durch den Heiligen Geist und zum anderen die Erfahrung durch Zeichen. Schauen wir uns also zuerst an die Erfahrung durch den Heiligen Geist. Passt auch wie die Faust aufs Auge zu dem Alpha-Tag, den wir gestern hatten. Auch da ging es um den Heiligen Geist. Nach diesem will ich meinen Geist ausgießen, so sagt Gott in Vers 1. Gott ist also erfahrbar durch seinen Geist. Und dieser Geist wird ausgegossen. Das griechische Wort, was hier steht, bezeichnet ein richtig kräftiges Gießen, so wie bei einem starken Regen, also nicht nur so ein bisschen getröpfelt, sondern so richtig volle Kanne. Also Gott gibt seinen Geist nicht so in kleinen Dosen, er geizt nicht, sondern überreichlich beschenkt er. Und er möchte, dass wir überreichlich seine Gegenwart immer wieder erfahren, mit aller Kraft, in aller Fülle. Mancher fragt sich, wer ist der Geist? Wie kann ich mir ihn vorstellen? Das ist ganz schwer. Man kann das vielleicht vergleichen, das passt sehr gut zu unserem Anfang heute. Wir haben gemerkt, also ohne Strom ist das alles sehr schwierig. Aber mit Strom merken wir, es funktioniert, der Beamer funktioniert, der Ton funktioniert, wunderbar. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Wir können den Heiligen Geist nicht sehen, aber wenn der Heilige Geist wirkt, dann hören wir Gottes Stimme, dann sehen wir, was er tut, dann passiert etwas in unserem Leben. Also der Heilige Geist zeigt uns und durch den Heiligen Geist wirkt Gott, ja, er ist da. Und diesen Geist will Gott also ausgießen. Nach diesem steht hier. Also keine eindeutige Zeiteingabe, nur die Andeutung, es dauert noch ein bisschen. Und das, was Joel hier verspricht, das hat sich dann erfüllt zu Pfingsten. Apostelgeschichte 2, da wird der Heilige Geist ausgegossen. Es gab auch schon im Alten Testament Erfahrungen mit dem Geist Gottes, aber die waren beschränkt. Bestimmte Personen und bestimmte Zeiten. Und was Pfingsten neu ist, ist, dass alle Christen den Heiligen Geist haben. Und zwar nicht nur so manchmal, sondern immer. So wie es hier heißt, eure Söhne und Töchter, also alle, die zum Volk Gottes gehören. Wer sind Söhne und Töchter Gottes? Die, die an Jesus glauben, sind Gottes Kinder. In 1. Korinther 12 schreibt Paulus, dass niemand Jesus den Herrn nennen kann, außer durch den Heiligen Geist. Das heißt, alle, die sagen, Jesus ist mein Herr, ich gehöre zu ihm, mein Leben gehört ihm, die haben den Heiligen Geist. Vielleicht kennst du das oder kennen Sie das, so Zweifel, die manchmal kommen, ja, habe ich jetzt den Heiligen Geist oder nicht? Gottes Wort sagt eindeutig, wenn du dich zu Jesus bekennst, hast du den Heiligen Geist. Auch wenn du das vielleicht nicht immer empfindest. Und auch wenn es in manchen christlichen Kreisen heißt, ja, ja, da gibt es nur so ein paar besondere Christen, die haben den Heiligen Geist. Nein, alle, die zu Jesus gehören. Wenn der Heilige Geist kommt, kann es manchmal besondere Phänomene geben. Wir hören hier oder lesen hier in unserem Text von Träumen, Gesichten, also Visionen. Und auch zu Pfingsten gab es außergewöhnliche Ereignisse. Interessant ist, dass die Ereignisse zu Pfingsten etwas anders aussahen als das, was hier beschrieben wird. Da gab es dieses, dass die Leute von Jesus, seine Jünger, auf einmal in verschiedenen Sprachen reden konnten. Wir sehen, es gibt also keine festgelegten Symptome sozusagen, die immer gleich sind, sondern mal ist es dieses, mal ist es jenes. Und so kann man auch nicht sagen, dass es bestimmte Phänomene braucht, damit einer den Heiligen Geist hat. Aber es passiert offensichtlich etwas. Und so können wir mal fragen, wie erlebe ich eigentlich den Heiligen Geist? Mir geht das manchmal so, dass ich so einen inneren Kraftstoß bekomme, wenn ich die Gegenwart Gottes spüre. Zum Beispiel, wenn wir im Gebetskreis zusammen sind oder manchmal beim Abendmahl, dass ich auf einmal merke, oh, Gott ist da. Und dann durchzieht mich so eine unglaubliche Freude, die gar nicht aus mir kommt. Und dann merke ich, da ist der Heilige Geist am Werk. Überleg du mal, kennst du Erfahrungen des Heiligen Geistes in deinem Leben? Wo du gemerkt hast, Gott ist wirklich da? Vielleicht fällt dir jetzt auch nichts ein und dann fragst du dich, stimmt irgendwas mit meinem Glauben nicht oder so? Wir sagen schon, nochmal, jeder Christ hat den Heiligen Geist. Aber eine andere Frage ist, wie viel Raum gebe ich dem Heiligen Geist in meinem Leben? Sind die Leitungen für den Geist sozusagen frei oder ist da irgendwas verstopft vielleicht? Ich frage nochmal weiter, könnte es sein, dass wir oft so wenig ganz praktisch mit Gott erleben, weil wir so wenig offen sind für den Heiligen Geist, weil wir gar nicht mit ihm rechnen? Welche Bedeutung hat eigentlich der Heilige Geist für uns als Christen? Und das können wir nicht nur persönlich fragen, können wir auch als Gemeinde fragen. Spüren Außenstehende, die zu uns hier in den Gottesdienst kommen, dass hier der Heilige Geist wirkt? Oder haben Sie den Eindruck, ach, das ist so eine verschnarchte Gesellschaft, die irgendwelche christlichen Traditionen pflegt? Ist interessant, die am stärksten wachsende Gruppe innerhalb der Christenheit sind die Charismatiker. Das sind Leute, die die Erfahrung mit dem Heiligen Geist besonders betonen. Ja, theologisch muss man manche Fragezeichen setzen, manchmal schießen die auch übers Ziel hinaus. Aber das Besondere an diesen Gemeinden ist, hier erfahren Menschen die Gegenwart Gottes. Und das zieht an. Fragen wir, wie können wir uns neu öffnen für den Heiligen Geist? Ich will mal drei Schritte nennen. Zuerst, wir können um den Heiligen Geist bitten. Also ganz bewusst bitten, Jesus, füll du mich heute mit deinem Geist. Zum Beispiel, bevor ich in den Gottesdienst gehe. Ganz bewusst darum bitten. In Klammern, weil das manchmal gefragt wird, es findet sich in der Bibel kein Gebet, wo direkt der Heilige Geist angesprochen wird. Da Gott natürlich eins ist als dreieiniger Gott, also Vater, Sohn, Heiliger Geist, ist es auch nicht falsch, den Geist anzusprechen, aber wie gesagt, in der Bibel kommt das nicht vor. Darum empfehle ich bewusst, um den Geist zu bitten, also Jesus anzusprechen, um den Geist zu bitten. Denn, und das sehen wir auch in der Bibel, der Geist ist sozusagen sehr vornehm, er hält sich immer zurück oder demütig, könnte man sagen. Er stellt sich nicht selbst in den Mittelpunkt, sondern der Geist weist immer hin auf Jesus, auf Gott. Der Geist wird mich verherrlichen, sagt Jesus in Johannes 16. Also beten wir um den Geist, damit Jesus uns nahe kommt. Ein zweiter Schritt, um den Heiligen Geist zu erfahren, kann sein, sich das bewusst zu machen, dass ich wirklich damit rechne. Ja, er wirkt, zum Beispiel im Gottesdienst. Wir beginnen ja den Gottesdienst, das ist auch nicht nur einfach nur eine Floskel, sondern wir sagen ganz bewusst, wir feiern den Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wie wäre es in diesem Moment, wenn wir diesen Satz sagen, innerlich mal zu sagen, ja, ich will bewusst damit rechnen, Gott ist jetzt hier. Er begegnet mir. Er spricht mich an. Gott als der Vater, der mich geschaffen hat, als Jesus, der mich erlöst hat, als der Geist, durch den Gott mir begegnet, jetzt hier in diesem Gottesdienst. Ein drittes, was uns helfen kann, den Geist Gottes zu erfahren, wir suchen Ausdrucksformen, wie wir die Gegenwart Gottes erleben können. Die können unterschiedlich sein, auch bei unterschiedlichen Christen, je nach Erfahrung. Vielen Christen, gerade jüngeren Christen, hilft die Anbetung. Also nicht nur Lieder über Gott zu singen, sondern Gott in Liedern direkt anzusprechen, ihm die Ehre zu geben und dann darin seine Gegenwart zu erleben. Manchen hilft es auch, körperlich ein Zeichen zu setzen, vielleicht aufzustehen oder die Hände zu heben. Aber das kann jeder überlegen, was er oder sie dafür, was für ihn dann richtig ist. Vielleicht sind es auch ganz andere Dinge als Musik. Mancher sagt, Musik ist nichts für mich. Können wir nochmal an anderer Stelle drüber reden. Aber jedenfalls die Frage, wie ist meine Form, in der ich Gottes Gegenwart besonders erfahren kann? Und dann nimm dir Zeit für diese Form. Und könnte auch sagen, was ist meine Art, wie ich Gott anbete, wie ich seine Gegenwart suche? Interessant ist noch, dass Gott in Vers 2 verspricht, dass er seinen Geist auf Knechte und Mägde ausgießen wird. Knechte und Mägde, das sind die, die in der gesellschaftlichen Hierarchie ganz unten stehen. Und Gott erwähnt ausdrücklich die, die sonst nicht viel zu sagen haben. Und das heißt, egal wie wichtig du bist in der Welt, was für einen Beruf du hast, wie viel du verdienst oder wie viel Erfahrung du hast, egal, du bist dabei. Du bist genauso wichtig wie andere. In der Gemeinde gibt es keine prinzipiellen Unterschiede zwischen verschiedenen Christen. Es stimmt nicht, dass einige so qua Amt den Heiligen Geist mehr hätten. Auch Pfarrer nicht. Luther war das ganz wichtig, dass jeder Christ die Bibel verstehen kann. Er wandte sich damals gegen das Prinzip der katholischen Kirche, wo es heißt, nein, nein, nur die offizielle Kirche kann die Bibel richtig auslegen. Nein, sagt Luther, das kann jeder Christ. Und das ist heute hochaktuell, denn das, was wir von der offiziellen Kirche hören, ist auch nicht immer das, was in der Bibel steht. Prüfen wir es also. Und Luther ging eben auch so weit, dass er sagt, lest nicht nur die Bibel, sondern prüft auch das, was von der Kanzel erzählt wird. Und das sage ich auch, sage ich euch. Prüft das, was ihr heute hier im Gottesdienst hört, was ihr sonntags hört. Prüft es aber an dem richtigen Maßstab. Also fragt nicht, passt mir das, was der sagt? Oder fühle ich mich gut unterhalten oder so? Sondern prüft es an der Bibel. Stimmt das, was verkündigt wird, mit der Bibel überein? Das ist das Entscheidende. Wenn alle Christen den Heiligen Geist haben, können auch alle erkennen, worauf es in der Bibel ankommt. Und noch etwas. Wenn alle Christen den Geist Gottes haben, kann das auch unser Miteinander in der Gemeinde prägen. Dass wir da nicht so menschliche Unterscheidungen machen. Dass vielleicht einer denkt, ja, ich bin schon so lange in der Gemeinde dabei. Ich habe etwas mehr von Gott verstanden als die anderen, die vielleicht neu sind. Oder wenn wir aus einer bestimmten Tradition kommen oder aus einem bestimmten Ort kommen. Also ich sage euch mal, es gibt tatsächlich Christen, die kommen nicht aus dem Siegerland. Stellt euch vor. Und das gilt auch für Deutschland. Ja, Gott hat vieles getan, auch in Deutschland, durch die Reformation, durch die Erweckungsbewegung. Aber trotzdem ist Deutschland nicht christlicher als andere Länder. Heute müssen wir eher sagen, im Gegenteil. Wie gut, dass der Geist Gottes kräftig wirkt, zum Beispiel in Afrika, in Asien, in Südamerika. Und wie schön, dass wir Missionare haben, die aus diesen Ländern hierher kommen, um unseren heidnischen Deutschen mal was zu erzählen von Jesus. Und da, wo der Geist Gottes wirkt, da bleibt das nicht ohne Folgen. In Galater 5 beschreibt uns Paulus, was der Geist bewirkt, sozusagen die Früchte des Geistes. Was wächst, wenn der Geist in einem Menschen etwas bewegt? Er nennt Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Können wir es nicht alles besprechen, aber ich will nur mal so kurz drei Dinge rausgreifen. Zum einen die Freude. Der Geist bewirkt, dass ich mich an Jesus freuen kann. An dem, was er für mich getan hat. Dass ich nicht nur sage, ach, weiß ich schon, kenne ich schon. Nein, dass ich mich freuen kann. Dann haben wir den Frieden. Einen inneren Frieden, egal was in meinem Leben passiert, egal welche Operation auf mich zukommt, welche schreckliche Arbeit in der Schule oder bei der Arbeit oder an der Krach in der Beziehung oder wo auch immer. Inneren Frieden. Und dann, dass wir Frieden suchen mit anderen, auch die, die mich genervt haben, die mich verletzt haben. Und dann Geduld. Ich muss nicht alles sofort haben. Ich kann das in Gottes Hand legen und sagen, Herr, du gibst mir das, was ich brauche zur richtigen Zeit. Wäre das nicht schön, diese Freude, diesen inneren Frieden, diese Geduld neu zu erleben? Gott macht uns sozusagen Appetit auf den Heiligen Geist. Wie geht es Ihnen, wie geht es dir mit dem Heiligen Geist? Erlebst du, wie er wirkt in deinem Leben? Ich kann von mir aus nur sagen, ja, ich erlebe etwas, aber ich würde mir auch wünschen, dass das noch mehr wird. Ich sehne mich danach. Und die Sehnsucht nach dem Heiligen Geist ist oft der Anfang einer neuen Erfahrung. Sehnst du dich auch nach neuer Erfahrung mit Gott? Das ist doch auch eine schöne Motivation, umzukehren. Kehr um, das war unser Motto, ist unser Motto. Und umkehren kann eben auch bedeuten, ich öffne mich neu für den Heiligen Geist. Und dann können wir erleben, Gott ist nicht eine Theorie. Und wir müssen auch nicht zweifeln, gibt es ihn oder nicht. Denn er ist da und ich kann Erfahrungen mit ihm machen, jeden Tag. Wir sehen ein zweites in unserem Text, wie Gott erfahrbar ist, die Erfahrung durch Zeichen. Wir hören Vers 3 von Wunderzeichen am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchdampf. Und dann Vers 4, dass die Sonne und der Finsternis, der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Hier ist von Zeichen die Rede, die den Gerichtstag Gottes vorausgehen. Das Blut kann dafür stehen, dass viele Menschen sterben. Feuer ist ein Bild für ganz schnelle Vernichtung, so wie das Feuer schnell Dinge vernichtet. Die Feuerwehr weiß ein Lied davon zu singen. Und wir hörten schon im ersten Teil unserer Reihe, dass das Feuer auch für das Gericht Gottes steht. Der Rauchdampf symbolisiert die Vergänglichkeit. Dass Sonne und Mond aufhören zu scheinen, weist auf das Ende dieser Welt hin, wie wir sie kennen. Es könnte auch noch davor stehen, dass andere Götter entmachtet werden. Denn die Gestirne, Sonne und Mond, die wurden damals von manchen vergöttert. So wie auch heute es Leute gibt, die an die Sterne glauben. Oder meinen, das würde irgendwie ihren Tag bestimmen, was im Horoskop steht. Das sind falsche Götter. Jesus nennt übrigens, als er vom Weltende und von seinem Wiederkommen spricht, die gleichen Zeichen wie Joel. Jetzt denkt vielleicht jemand, naja, Vergänglichkeit, Gericht, Weltende, Tod, das hört sich nicht nach einer positiven Gotteserfahrung an. Das macht doch Angst. Ich frage zurück, liegt das vielleicht daran, dass wir da Angst haben, dass wir zu sehr an diese Welt gebunden sind? Diese Ansage des Weltendes, sowohl bei Joel als auch bei Jesus, ist sie nämlich gar nicht negativ. Im Gegenteil, Joel sagt hier Vers 5 eindeutig, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Und wenn wir das im Licht des Neuen Testaments lesen, ist mit dem Namen des Herrn eindeutig Jesus gemeint. Und dazu passt auch, dass Petrus genau diesen Predigttext, den wir heute haben, in seiner Pfingstpredigt zitiert. Und direkt nach diesem Satz von der Rettung durch den Namen des Herrn spricht er von Jesus. Also, klare Sache, es geht hier um Jesus. Und wer eine persönliche Beziehung zu Jesus hat, der braucht keine Angst vor dem Ende der Welt und dem kommenden Gericht zu haben. Sogar noch mehr. Dann kann ich mich, gerade wenn ich sehe, es kommt ein Ende, umso mehr freuen, dass Jesus mich gerettet hat. Und zum Leben mit Jesus gehört auch das Leben seiner Gemeinde. Auf dem Berg Zion zu Jerusalem wird Errettung sein, steht hier Vers 5. Wenn der Name des Herrn Jesus ist, dann ist der Berg Zion, Jerusalem, die Gemeinde. Zion bezeichnet ja den Tempelberg und damals im Alten Testament war der Tempel der Ort, wo man Gott begegnen konnte. Im Neuen Testament ist der Tempel die Gemeinde. Also nicht zuerst das Kirchengebäude, sondern die, die gemeinsam mit Jesus leben. So steht es in Epheser 2. Also mit Jesus und mit seiner Gemeinde ist das Weltende keine Katastrophe. Im Gegenteil, die Aussicht, dass diese Welt zu Ende geht, kann die Hoffnung auf das Leben mit Jesus stärken. So sagt es Jesus selbst in Lukas 21, da spricht er auch von den Zeichen für das Ende. Und dann sagt er, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und das, was wir hier bei Joel lesen und auch was Jesus sagt, ist heute hochaktuell. Wir hören so viel von Kriegen, Blutvergießen, von einer bedrohten Erde. Menschlich gesehen ist das natürlich sehr traurig. Und es wäre auch nicht richtig, nicht, dass wir uns da missverstehen, wenn sich Christen jetzt nur zurücklehnen und denken, ach ja, ich habe es ja gleich gewusst, dass das nichts wird mit dieser Welt. Wieder mal recht gehabt. Nein, da wo Not ist, sind Christen natürlich aufgefordert zu helfen. Und es ist doch gut, dass wir darauf achten, diese Welt zu erhalten. Aber angesichts von Katastrophen, die passieren, müssen Christen nicht in Panik verfallen, sondern sogar positiv. Sie können alles Schreckliche, was passiert, als Zeichen sehen dafür, dass der Herr kommt, dass Jesus wiederkommt und dass eine neue Welt entstehen wird, ohne Tod, ohne Trauer, ohne Schmerzen, ohne Krieg, ohne das, was dich gerade belastet. Und so bestätigt alles Schreckliche in der Welt letztlich die Hoffnung auf Jesus. Und darum können wir mit der Bibel alles das, was so um uns herum passiert, geistlich einordnen, als Zeichen sehen für Jesus, dass er wiederkommt und dass er rettet. Ich will mal einen Vergleich versuchen, auch wenn jeder Vergleich hinkt. Ich hatte vor einiger Zeit eine Vorsorgeuntersuchung und da fanden sich bei mir Blutspuren im Urin. Natürlich gleich Unruhe, also glücklicherweise habe ich schnell einen Termin beim Urologen bekommen und der hat mir alles durchgecheckt und gesagt, nee, nichts Schlimmes. War ich erstmal erleichtert natürlich. Und später, bei einer anderen Vorsorgeuntersuchung, hatte ich wieder Blut im Urin. Und da sagt mein Hausarzt, ist ja bei Ihnen alles untersucht worden, also machen Sie sich keine Gedanken. Ich konnte also den Befund einordnen und musste mir keine Sorgen mehr machen. Anders als wenn ich jetzt mit so einem Befund ins Internet gehe und anfange zu googeln, das ist immer ganz schlimm, da ist man auch schon halb tot, wenn man irgendwas eingibt da. dann malt man sich aus, was alles Schreckliches ist. Und so ist es sozusagen nicht nur beim Befund beim Hausarzt, sondern auch beim Befund dieser Welt. Da gibt es nicht nur Spuren von Blut, da gibt es sehr, sehr viel Blut. Und wenn wir das so einfach wahrnehmen, kann uns das nur in Angst und Schrecken versetzen. Aber mit Jesus können wir die Dinge einordnen. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Natürlich hinkt der Vergleich an der Stelle, dass das Blut, das in dieser Welt vergossen ist, wird natürlich etwas Schreckliches ist. Aber letztlich kann ich mir doch mit Jesus sagen, ich werde neu daran erinnert, es gibt eine andere Zukunft. Jesus kommt wieder. Durch ihn werde ich gerettet. Durch ihn werde ich in einer ganz neuen Welt leben, in seiner Freude. Sehen Sie, siehst du Nachrichten? Oder hörst du sie? Dann kannst du dich bei allem, was du siehst oder hörst, fragen, ist das vielleicht ein Zeichen für Gott? Ein Zeichen für Jesus? Dafür, dass er am Werk ist? Es gibt ja übrigens nicht nur negative Zeichen, es gibt auch positive Zeichen. Gott hat sein Volk Israel durch die Jahrhunderte, Jahrtausende bewahrt. Wir müssen nicht alles politisch gut finden, was da passiert, aber wir sehen, Israel bleibt und ist Gottes Volk. Und das ist ein ganz starkes Zeichen für die Treue Gottes, dass er am Werk ist. So viele Zeichen gibt er, bis in die Nachrichten, in die Politik hinein. Aber es gibt ja auch persönliche Zeichen. Welche Zeichen hat Gott Ihnen, hat Gott dir schon gegeben in deinem Leben, dass er wirklich da ist? Andere sagen vielleicht, das ist ein Zufall, aber du hast erlebt, Gott hat dir geholfen, du hast vielleicht gebetet, er hat eingegriffen, auf wunderbare Weise. Oder er hat dir die Kraft gegeben, Dinge, die sich nicht ändern ließen, zu tragen. Und so machen Zeichen, die Gott gibt, ob nun in der Welt oder ob meinem Leben, sie machen ganz anschaulich, Gott wirkt. Er ist nicht nur eine Theorie, nicht nur eine Theologie, nicht nur ein religiöses Gefühl, sondern er ist tatsächlich da. Er ist am Werk. Er ist erfahrbar. Er wirkt in der Geschichte, er wirkt in der Gemeinde und er wirkt in meinem und deinem Leben. Und das macht uns Mut, dass wir uns ihm ganz anvertrauen. Dass wir umkehren zu ihm. Ganz neu sagen, Jesus, ich will neu bei dir sein. Egal, ob wir vielleicht noch keine Christen sind, nur auf dem Weg sind, oder ob wir schon mal angefangen haben oder schon seit Kind in den Glauben hineingewachsen sind. Jeden Tag können wir neu umkehren und neu sagen, Jesus, ich will bei dir sein. Wir sind am Ende unserer Predigtreihe über den Propheten Joel angekommen. Joel ruft zur Umkehr auf. Er ruft zur Umkehr auf, nochmal die drei Teile, weil Gott richtet. Er ruft zur Umkehr auf, weil Gott gnädig ist. Und er ruft zur Umkehr auf, weil Gott erfahrbar ist. Durch seinen Heiligen Geist und durch Zeichen. Gott hat Sehnsucht nach dir. Darum kehr um. Lass uns beten. Danke, Herr, dass du mehr bist als eine Theorie. Und dass du auch nicht ein Gott bist, der irgendwo weit weg ist und mit unserem Leben nicht viel zu tun hat. Sondern dass wir dich ganz konkret erfahren können. Wir wollen es neu öffnen für dich und für deinen Heiligen Geist und bitten dich, schenk uns neue Erfahrungen mit dir. Amen.
Guten Morgen, mein Name ist Axel von der Heide und wir wollen gemeinsam mit unseren Fürbitten zu Gott kommen. Und ja, wer aufstehen möchte, kann gerne aufstehen, wenn das gesundheitlich gut geht. Lieber Vater, wir bitten dich für alle Menschen in der Ukraine, die jetzt schon so lange unter Krieg, Gewalt und Angst leben. Beschütze die Bevölkerung, tröste die Trauernden, stärke die Helfenden und schenke den Verantwortlichen Einsicht und Mut zu einem gerechten Frieden. Seit gestern gibt es auch wieder militärische Aktionen von Israel und den USA im Iran. Uns fällt es schwer, das richtig einzuschätzen und die Auswirkungen gut oder schlecht zu beurteilen. Schenke den Handelnden diese Weisheit und lass es geschehen, dass sich dabei gute Absichten durchsetzen. Besonders bitten wir für die Menschen im Iran, die nach wie vor unter Repression, Gewalt und Unterdrückung leiden. Wir denken an die Frauen und Mädchen, die trotz drohender Strafen für ihre Würde und Rechte einstehen. Wir denken an die vielen Menschen, die trotz Zensur und Überwachung ihre Stimme für Freiheit und Menschenrechte erheben. Wir bitten dich für alle, die verhaftet, bedroht oder zu langen Haftstrafen verurteilt wurden. Auch für ihre Familien, die in Sorge und Ungewissheit leben. Beschütze all jene, die die Wahrheit ans Licht bringen wollen. Schenke den Minderheiten, die nochmal zusätzlich unter Druck stehen, besonders unseren Geschwistern im Glauben, Hoffnung und Kraft. Gütiger Vater, öffne den Menschen im Iran Wege zu einer Zukunft, in der Freiheit, Recht und Würde für alle Menschen respektiert werden. Wir bitten dich auch für unsere Heimat im Siegerland. Sei bei allen, die Verantwortung tragen, in Politik und Verwaltung und in sozialen und öffentlichen Einrichtungen. Segne die Betriebe und alle, die um Arbeitsplätze, Zukunft und Stabilität ringen. Stärke die Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, Polizei und so weiter in ihrem Dienst für die Gemeinschaft. Stärke den Zusammenhalt in unseren Dörfern und Stadtteilen. Mach du uns selbst aufmerksam für Menschen, die Gemeinschaft und Hilfe brauchen. Hilf uns, einander mit Respekt, Offenheit und Gastfreundschaft zu begegnen. Wir bitten dich für die Kranken, Einsamen, Trauernden und Erschöpften. Sei besonders bei denen, die unter psychischen Belastungen leiden oder in Sorge um ihre Zukunft sind, und schenke ihnen deinen Frieden. Herr, du hast unser Gebet. Nimm alles in deine Hände, unsere Ängste und Hoffnungen, unsere Welt und unsere Gemeinde. Darum bitten wir dich im Vertrauen auf deinen Sohn Jesus Christus. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nun geht in den Sonntag und die kommende Zeit mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.